Wir haben lange hin und her geredet in den letzten Wochen, dass 2021 irgendwann zu Ende sein wird. Naja, und es ist soweit. Es ist unser erster Podcast im neuen Jahr 2022. Ich denke, wir werden uns sehr schnell und sehr leicht daran gewöhnen, weil eben mit 2022 sich das Jahr leichter schreibt als 2021. So kommt es mir zumindest vor. Und in den letzten Tagen, so über Silvester, und ich bin ja diese Woche noch im Mariazellerland, bleibe also in den Bergen, da haben sich sehr viele Gespräche ergeben, da gibt es sehr viele bekannte Freunde, Menschen, die also wissen, dass ich mich mit dem Kapitalmarkt beschäftige, so spontan nach 30 Jahren sickert das ja langsam durch und hören sich auch die Podcasts an. Und da kam die Frage eben, wie soll man 2021 zuordnen, was heißt das für 2022 und was soll man jetzt machen?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Das Spannende ist, fast alle Vorträge und alle Fragen, die ich bis jetzt bekommen habe, für Jänner bis Mitte Februar hinein, fast alles hat so als Oberüberschrift, wie war 2021, was lernen wir daraus und wie wird 2022. All jene, die die täglichen Podcasts so verfolgen, für die wird das schon mühsam werden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in dem Podcast nicht zu langweilig zu sein, dass man jetzt einen Monat lang oder noch länger 2021 analysiert. In Wahrheit werden wir sehr schnell im neuen Jahr drinnen sein. Und es gibt ja so eine Aussage, das ist nicht vom Kapitalmarkt, aber das ist so aus dem Management-Gedanken eine Aussage, dass wenn der Jänner vorbei ist, dann ist das Jahr vorbei. Und es ist entscheidend, wie man startet. Natürlich kann man dann hinter sich herhoppeln und irgendwie schauen, dass man seine Ziele noch erreicht. Aber es ist immer besser, wenn man gleich zu Beginn des Jahres ordentlich durchstartet und seine Ziele vielleicht schon übererfüllt. In Jänner, Februar, weil dann wird das Jahr ein bisschen leichter und entspannter. Und auch an den Kapitalanlagemärkten wird es schon länger beobachtet, wie die ersten Wochen sind, so wie der Jänner ist, so wird so im Allgemeinen das ganze Jahr. Wenn wir uns 2021 anschauen, und da würde ich gerne ein bisschen noch weiter zurückgehen, weil in Wahrheit müssen wir 3-4 Jahre zurückgehen, um das zu analysieren. Da hat in einem jährlichen, das kommt immer in Jänner raus, in einem Jahresbeginn Aktionärsbrief, der Larry Fink, der CEO von BlackRock, an die Aktionäre eine Idee geschrieben. Er hat gesagt, wir stehen vor einer sogenannten Melt-Up-Phase, das heißt, wo die Märkte nach oben wegschmelzen, nicht nach unten weg crashen, sondern nach oben wegschmelzen, weil die Liquidität so stark da ist von den Zentralbanken, weil die Zinsen sinken, weil eben diese Umschichtungsprozesse in vielen Bereichen laufen, und das hat eigentlich die Pandemie nur verstärkt. Und es ist tatsächlich 2020 und 2021 sowas wie eben so ein Melt-Up-Effekt in den Märkten passiert. Mein Freund von mir hat mir dann auch am Wochenende gesagt, jetzt bei den Silvestertreffen, okay, da muss man jetzt alles verkaufen und gehen. Und genau diese Aussage, da muss ich jetzt alles verkaufen und gehen, ist die klassische Spekulantenaussage. Weil es ist gar keine Frage, wenn jemand 2022 Liquidität benötigt, dann muss er Risiko rausnehmen. Wenn vielleicht 23 Liquidität benötigt wird, dann nimmt man auch Risiko raus, um dann in dem Moment, wenn man die Liquidität benötigt, nicht den Bewegungen des Marktes ausgesetzt zu sein. Aber ich muss mir auch die Rahmenbedingungen, die Parameter rundherum anschauen, was ist heute anders als früher. Die eine Geschichte, die einmal wichtig ist und zu sagen ist, 2021 war außergewöhnlich aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir hatten nie mehr als 6% Korrektur in den Hauptindizes. Und wenn man jetzt den größten Index, den Standard & Poor's 500 hernimmt, der hat nur 6% korrigiert in diesem Jahr. Also wir sind nicht einmal an die 10% rangekommen. Innerhalb dieses Indexes gab es 71 Höchststände, also Rekorde, Kurshöchststände. Das haben wir seit 1975 in der Form noch nicht gehabt und davor noch gar nicht. Das heißt, 2021 reiht sich ein neben 1975 als ein außergewöhnliches Jahr mit sehr breiten Kursanstiegen. Wobei man sagen muss, 71 Kursanstiege aus 500 ist trotzdem nicht viel. Wir haben letzte Woche auch besprochen, dass wenn wir ein bisschen unter die Decke schauen, dann merken wir, dass dort nicht die Breite des Marktes gestiegen ist, sondern einzelne wenige Unternehmen tragen diesen Index. Und das ist auch die Erklärung, warum, wenn man den amerikanischen Markt anschaut, nur 15% der Fondsmanager, der aktiven Vermögensverwalter, haben es geschafft, besser zu sein als der Index. Alle anderen waren schlechter als der Index. Und jetzt könnte man sagen, okay, alles weg und ich kaufe nur indexpassive Indexfonds oder ETFs. Ich muss da auch tiefer hineinschauen und die Frage stellen, warum. Wenn ich tatsächlich an den Big Techs glaube und sage, okay, die Unternehmen, die den Index so stark tragen, die glaube ich, naja, dann kaufe ich mir diese Unternehmen und brauche nicht die anderen schwächeren Unternehmen, die hinterher tuckeln oder vielleicht sogar Verluste schreiben dauerhaft, nur weil sie im Index sind, mitkaufen. Auf der anderen Seite wird 2022 und 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn wir die Parameter rundherum anschauen, werden Jahre, wo das aktive Managen der Vermögensverwaltungen viel wichtiger sein wird, als in den passiveren Jahren 2021 und 2022. Schauen wir noch ein bisschen weiter hinein, was war denn 21 und was kann darauf dann folgen, wie war es in der Vergangenheit? Eine Auswertung ist mir in die Hand gefallen, die ist recht gut, die ist zurückgegangen bis 1928 und hat sich angeschaut, was waren nach sehr starken Jahren die Folgejahre, was haben die gemacht? Und weil wir ja mit den besten Jahren eh recht gut umgehen können, hat man hier in dieser Auswertung die schlechtesten Jahre gesucht und hat geschaut, welche Jahre waren es, die einen stärkeren Kursrückfall als mindestens 10% oder mehr gehabt haben, nach sehr starken Börsenjahren. Und da finden sich 11 Jahre, die schwächer waren als Folgejahre. Und nur 2 Jahre haben es geschafft, mehr als 10% Rückgang zu haben. Das erste Jahr war 1936 und das zweite Jahr war 1973. Und da ist auch wichtig hineinzuschauen, was ist damals passiert. 1936 hat die amerikanische Fed einen Fehler gemacht und hat die Liquiditätsunterstützung den Märkten zu schnell entzogen. Wenn wir das jetzt nur kurz überlegen und aus der Zunge zergehen lassen, dann ist das die Angst, die die Marktteilnehmer so in den letzten Wochen, Monaten gehabt haben und gespielt haben, die also gemeint haben, dass die amerikanische Fed im ersten Quartal 2021 nicht gehandelt hat. Das wäre gut gewesen. Und nur weil die Inflationszahlen jetzt sehr hoch geworden sind, wird die Fed zu schnell die Liquidität entziehen und das wäre ähnlich wie 1936 dann schlecht für die Märkte. Im Moment schaut es nicht danach aus. 1973 war als Folgejahr auf 1972 schwach. Damals haben wir die Probleme mit dem Öl bekommen, Ölembargo. Das ist eine Geschichte, die im Moment so in der Form nicht auf dem Tisch ist, aber die Ölfrage und die Konflikte rund um die Energieversorgung, die sind natürlich präsent und das wird weiter zu verfolgen sein, was hier auf uns zukommt. Als Zusammenfassung aus dieser Analyse seit 1928 kommt raus, dass auf starke Jahre in den meisten Fällen weitere starke Jahre folgen. nicht mit der gleichen Dynamik wie das erste Jahr. Die Volatilität steigt. Dazu wird auch die Veränderung der Geldpolitik beitragen. Die Kursgewinnverhältnisse in vielen Indizes sind recht hoch und die geopolitischen Spannungen führen auch zu dieser Unsicherheit. Das heißt, 2021 war ein außergewöhnlich gutes Jahr. Jetzt rückblickend gesehen könnte man sagen, ein einfaches Jahr. Man hätte mit passiven Vermögensverwaltungen das am besten lösen können. Aber wenn wir uns das eingestehen, war es kein einfaches Jahr. So deutlich hat man das am Anfang des Jahres nicht gesehen. Und ähnlich stehen wir jetzt vor der Situation, die Frage zu stellen, wie könnte die Entwicklung 2022 sein? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns darauf einstellen, dass es kein einfaches Jahr wird. Sondern ja, die Volatilität, die steigende, wird dazu führen, dass hier weiterhin sehr starke Bewegungen in den Märkten sein werden. Und die komplette Flucht, so wie der Freund von mir, der gesagt hat, dann verkaufe ich alles und ich steige aus. Wenn er keine Liquidität benötigt, ist das aus meiner Sicht keine Option. Das wäre die spekulative Handlung. Aber ich spreche hier in dem Podcast und mit meinen Klienten und den Portfolios, die ich betreue, nicht über Spekulation. Ich sage für all jene dazu, weil die, es gibt immer wieder auch diese Frage, dass sie sagen, okay, ich, Herr Janus, Sie sprechen in der Auslage nicht über Spekulation, aber können Sie mal sagen, was Sie so im Hintergrund selber machen? Ich sage es auch bewusst dazu, ich spekuliere persönlich kategorisch nicht. Ich spekuliere nicht. Ich lehne es nicht ab, aber ich habe die Zeit und es ist mir nicht wertvoll genug, das zu machen. Und deswegen tue ich es nicht und sehe mich auch nicht als Opfer, wenn jemand spekuliert und super Gewinne erreicht. Super, nice to have, er hat das Risiko auch genommen. Ich nehme diese Risiken nicht. So, gehen wir zurück zu 2021 und was daraus abzuleiten ist. 2021 war noch aus einem anderen Blickwinkel interessant. Es gab die meisten Börsengänge im amerikanischen Markt, seit es Daten dazu gibt. Über 1000 Börsengänge haben stattgefunden. Bis jetzt war 1996 mit 848 Börsengängen ein Rekordjahr. Das haben wir jetzt getoppt. Wir sind über 1000. Was aber daneben noch wichtig ist, ist, dass 64% der Börsengänge des Jahres 2021 mit den aktuellen Kursen unter Wasser sind. Und das bestärkt auch das Bild, dass vor dem Börsengang die Geschäftsidee marketingtechnisch aufgeblasen wird, sehr oft. Da wird alles Mögliche erzählt, Märchen herbeigetragen, dann geht es an die Börse und dann kommt die Realität. Und immer wenn es solche Hype-Phasen gibt, und solche haben wir in den letzten Jahrzehnten ein paar Mal schon erlebt, in dieser Hype-Phase ist das Gefühl der Kleinanleger sehr oft da, dass sie sagen, bah, ich muss unbedingt bei Börsengängen dabei sein und ich muss unbedingt vorher zeichnen und muss schauen, dass ich eben Aktien bekomme. Noch hat sich diese Hype-Phase nicht so ausgebildet wie 1998 und 1999. Ich kann mich erinnern, damals haben Kleinanleger Börsengänge bewusst überzeichnet, weil man gesagt hat, naja, wenn man, was weiß ich, Aktien für 10.000 Euro haben will, dann meldet man schon 100.000 Euro an, weil die meisten Börsengänge so überzeichnet sind, dass dann in der Zuteilung maximal ein Zehntel tatsächlich zugeteilt wird. Und daraus hat sich eine perverse Überzeichnungseuphorie ergeben. Aber die meisten, die dann diese ersten Zuteilungen bekommen haben, haben dann relativ schnell blutige Hände gehabt. Auf dem neuen Markt, da gab es eben 2 Jahre, wo man mit den Börsengängen sich spontan reich gerechnet hat, aber dann kam 2000, ab eigentlich Februar, die böse Realität und da sind die Kurse dann abgerauscht. Also bei Börsengängen muss man weiterhin aus meiner Sicht nicht sofort unbedingt dabei sein, eine Zeit lang mal anschauen, dass die ankommen, schauen, wie sich die Geschäftsmodelle positionieren und dann ist es sinnvoll, solche Themen möglicherweise ins Portfolio zu nehmen oder ganz einfach den Vermögensverwalter, mit dem man arbeitet, den Fondsmanager, mit dem man arbeitet, zu überlassen, ob tatsächlich eine Position jetzt ins Depot muss oder eben nicht. 2021 war insgesamt sehr gut, aber für eine Region recht ernüchternd, recht hart. Das war China. Wenn man nur die chinesischen Milliardäre anschaut, und da habe ich auch eine Zahl in die Hand bekommen, die haben 2021 in Summe etwa 80 Milliarden Dollar an Kurswert verloren. Sie haben nicht Vermögen verloren, weil die Kurswerte sind ja vorher auch nicht realisierte Gewinne gewesen, sondern nur buchhalterische Gewinne. Und echte Milliardäre stört das nicht besonders, ja vielleicht ihr Ego, aber da ja alle von dieser regulatorischen Thematik gleichermaßen betroffen waren, war das, kann man sagen, fast egal. Aber für Anleger auch sehr hart, 80 Milliarden nur die Top-Positionen. Und irgendwann im Sommer haben wir darüber gesprochen, da habe ich in einem Vortrag auch kurz erwähnt, dass die Regulatorik gerade im technischen Bereich im chinesischen Markt dazu führen wird, dass die amerikanischen großen Techs davon profitieren. Alleine deswegen, weil im globalen Markt die Teile des Kapitals, die Technologieunternehmen suchen, die haben sich aus dem chinesischen Markt zurückgezogen. Und wo sind die hingegangen? Naja, in die berechenbareren, in die transparenteren amerikanischen Tech-Unternehmen und haben die sehr, sehr stark weiter nach oben gepusht. Wird sich das jetzt drehen, 2022? Ja, das ist noch eine gute Frage. Das Jahr ist grundsätzlich für China sehr wichtig. Erstens die Olympiade, zweitens Fünfjahreskongress im November. Und da versucht die Partei natürlich, die Zahlen zu dementsprechend in eine Richtung zu schönen, zu manipulieren, dass man sich gut darstellen kann. Es sind viele Maßnahmen geplant. Steuererleichterungen sind geplant, Zinssenkungen sind geplant. Für 2022 ist ein Rekordniveau an Anleihen im chinesischen Markt geplant, um damit viele Problemsektoren auch zu finanzieren. Das heißt, mit Verschuldung will China diese aktuellen Probleme lösen. Die Immobilienentwickler werden immer wieder dazu angehalten, zu fusionieren, damit sie nicht gegeneinander konkurrierend sich das Leben schwer machen, sondern eher durch Fusionen sich gegen eine globale Entwicklung besser stemmen können. Evergrande hat in den letzten Tagen des Jahres wieder Probleme bekommen und hat die letzten Zinszahlungen nicht leisten können. Das Säbelrasseln zwischen China und USA wegen Taiwan wird sicher weitergehen. Und man kann also damit zum chinesischen Markt nicht pauschal sagen, nur weil ein Markt gefallen ist, wird es automatisch sofort steigen. Es kann noch weiter zurückgehen, als man sich das erhofft. Und somit ist das weiterhin entweder mit der gesunden Distanz zu betrachten. Und wenn der chinesische Markt im Portfolio drinnen ist, dann weiterhin eher die mit monatlichen Zukäufen hier die Kurse dementsprechend für sich zu tunen und zu verbessern, wenn die sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Aber dass man jetzt sagen kann, okay, alles hat sich gedreht und juhu, China einsteigen, diese Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeichen sind dafür noch zu frisch. 2021 hat es ein paar Mal Signale gegeben und einige Analysten haben gesagt, so jetzt kann man China einsteigen, weil jetzt dreht der Markt und alle, die dem gefolgt sind, haben kurzfristig auf die Finger bekommen. War also keine einfache Geschichte. Allein schon in dieser Woche wird die Normalität beginnen. Wir werden, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr viele Anfragen, die ich bekomme für Vorträge, stellen die Frage, wie war 2021 und was können wir 2022 erwarten. Ich gehe davon aus, dass wir darüber auch mit dem Martin jetzt am 5. am Mittwoch am Abend plaudern werden und uns gemeinsam anschauen, was können wir daraus ableiten. Aber ich möchte in den täglichen Podcasts nicht zu lange mit dieser Analyse 2021 und 2022 meine Zuhörer langweilen. Ich werde mich also bemühen, hier aus dem Blickwinkel als besonnener Financial Planner, die Erkenntnisse, die jetzt kurzfristig auch passieren, abzuleiten und das hier zu besprechen. Diese Woche Freitag beginnt ja quasi die Routine mit dem Berichtssaison 2021. Die Zahlen des vierten Quartals werden veröffentlicht und damit sind wir schon mittendrin im nächsten Jahr. Da werden wir sehen, wie die Inflation sich entwickelt. Die wird vermutlich weiter steigen. Ich rechne frühestens mit einem Inflationsrückgang ab März, April. Alles, was vorher passiert, wird eher eine positive Überraschung sein. Aber es ist eher damit zu rechnen, dass die Zahlen weiterhin hoch bleiben. Und es wird eher die Frage sein, wie kommentieren das die Unternehmen, wie kommentieren das die Zentralbanken? Beschleunigt jemand irgendwelche Schritte, die schon eingeleitet sind? Und ja, somit sind wir schon mittendrin im 2022er Jahr, wird sicher weiterhin interessant werden. Ich schaue mal aus dem Fenster, es wird heute windig, nicht so sonnig wie in den letzten Tagen auf der Piste. Alle, die irgendwo auf der Piste sind, denen wünsche ich einen schönen Tag, aber die hören sich wahrscheinlich den heutigen Podcast gar nicht an. All jene, die heute arbeiten müssen, einen erfolgreichen ersten Tag im neuen Jahr, einen guten Kaffee. Wahrscheinlich wird es noch nicht sofort Vollgas losgehen, aber so langsam in dieser Woche mal anlaufen. Am 6. machen wir eh wieder kurz einen Zwischenstopp und ich freue mich auf weitere Rückmeldungen, Fragen, Bemerkungen auch in diesem Jahr und allerspätestens am 5. am Abend werden wir dann wieder mit der Videoaufnahme unseren Kapitalmarkt-Talk gemeinsam mit Martin haben. In diesem Sinn, schönen Tag und bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.